Brandenburger Baseballschlägerjahre. Gespräche zu Rassismus, rechter Gewalt und Solidarität in den 1990er Jahren. Eine Audioreihe der Opferperspektive und des Aktionsbündnisses Brandenburg. Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Ich bin Stefan Tenner vom Aktionsbündnis Brandenburg. Mindestens 23 Menschen sind seit den sogenannten Baseballschlägerjahren in Brandenburg durch rechte Gewalt aus dem Leben gerissen worden. Menschen, deren Lebensträume und Hoffnungen gewaltsam zerstört wurden. 23 Menschen, die Familien, FreundInnen und ArbeitskollegInnen hatten. Heute wollen wir unseren Blick auf diese Angehörigen richten, auf ihre Verletzungen und Traumata. Wir gehen der Frage nach, wie sie mit dem gewaltsamen Verlust zurechtkommen, welche langfristigen Folgen die Taten für sie haben, welche Unterstützung gab es, wie wünschen sie sich eine Erinnerungskultur. Wir haben dafür mit den Angehörigen von Timo Kielke und Mike Zerner gesprochen. Vorab aber ein Disclaimer. In den kommenden Minuten geht es neben der Schilderung von psychischen Belastungen der Angehörigen auch um Beschreibungen der Taten und damit um extreme Gewalt. Auf manche Zuhörende und sehr junge Menschen könnte das negative Auswirkungen haben. Bitte beachten Sie das zu Ihrem eigenen Schutz und den anderer und schalten Sie gegebenenfalls jetzt ab. Gehen wir zunächst einige Jahre zurück. Timo Kielke ist 27 Jahre alt, als er am 12. Dezember 1991 von vier Mitgliedern der Wehrsportgruppe mit dem Namen 1. Werwolf-Jagdeinheit Senftenberg erschossen wird. Das geschah im Ort Meuro in der Nähe von Senftenberg. Timo Kielke war damals junger Familienvater einer einjährigen Tochter und eines fünfjährigen Sohnes und galt als Ruhepol der Familie. Er spielte leidenschaftlich gern Fußball, war passionierter Angler und liebte es, an seinem alten Moped herumzuschrauben. Mit seiner Familie und FreundInnen unternimmt er damals gern Ausflüge. Als gelernter Elektrosignalmechaniker arbeitete er bei der Bahn. Gerade hat er beschlossen, sich weiter zu qualifizieren. Am Abend seiner Ermordung bringt er zuerst mit dem Auto seine Mutter nach Großrieschen, um anschließend seine Partnerin von einer Betriebsweihnachtsfeier in Hörlitz abzuholen. Sie soll in der Winternacht nicht mit dem Bus fahren müssen. Doch bei dieser Feier kommt Timo Kielke nie an. Auf seinem Weg wird er durch eine vorgetäuschte Autopanne von vier Neonazis angehalten. Er will helfen. Was er nicht weiß, die Neonazis planen einen Raubüberfall auf das Spielcasino Las Vegas in Welzow, um von dem erbeuteten Geld Waffen zu bezahlen, die sie schon erhalten haben. Für diesen Überfall brauchen sie jetzt ein Fluchtfahrzeug. Mit Maschinenpistolen und Gewehren bewaffnet, täuschen sie auf der Landstraße deshalb diese Autopanne vor. Als Timo Kielke anhält, fordert ihn einer der jungen Männer auf, sein Fahrzeug zu verlassen. Als er sich weigert, schießt ihm einer der Neonazis in den Kopf. Die Täter schieben den Schwerverletzten auf den Beifahrersitz, schießen erneut auf ihn, dann fahren sie mit dem erbeuteten Auto los. Als die Täter feststellen, dass Timo Kielke noch lebt, folgt ein weiterer tödlicher Schuss. Anschließend fahren sie das Auto mit dem Leichnam in ein Waldstück bei Schipkau, übergießen es mit Benzin und zünden es an. Als Timo Kielke bei seiner Partnerin nicht ankommt, vermutet sie an dem Abend sofort, dass etwas passiert sein muss, denn er ist immer sehr zuverlässig. Schließlich nehmen ArbeitskollegInnen die aufgelöste Frau mit und bringen sie nach Hause. Doch auch dort ist ihr Mann nicht. Gemeinsam mit der Familie sucht sie ihn, sie fahren die gesamte Fahrstrecke ihres Mannes ab, fragen überall, doch niemand hat ihn gesehen. Das ausgebrannte Fahrzeug mit dem Leichnam wird zwei Tage nach der Tat gefunden. Erst durch Hinweise von AnwohnerInnen zu Detonationen und Schüssen im Tagebaurevier ermittelt die Polizei fast ein Jahr später die Täter. Der Prozess beginnt am 10. Januar 1994 vor dem Landgericht Cottbus. Die vier Angeklagten sind zwischen 20 und 29 Jahre alt. Ihnen wird Mord und illegaler Waffenbesitz vorgeworfen. Bei einer Razzia im Oktober 1992 wurden bei einem der Täter Handgranaten, Maschinenpistolen, Feldausrüstung und neonazistisches Propagandamaterial gefunden. Das Landgericht Cottbus verurteilt die Täter zu Haftstrafen zwischen 3 und 15 Jahren. Ein gutes Jahr später, etwa 35 Kilometer vom damaligen Geschehen entfernt. Mike Zerner, Spitzname Zander, liebt Musik und Partys. Am Abend des 19. Februar 1993 fährt der damals 22-Jährige mit seinem Kleinbus die Spremberger Metalband Nick Romans zu einem Auftritt im Club Nachtasyl in Hoyerswerda. Auch sein 2 Jahre älterer Bruder Frank ist wie so häufig dabei. Beide kommen aus der Kleinstadt Vetschau in Brandenburg, die etwa 60 Kilometer von Hoyerswerda entfernt ist. Nachdem einer Gruppe Neonazis der Zutritt zum Club verweigert wird, kommen diese später am Abend zurück. Es sind noch rund 50 BesucherInnen da, als mehrere Dutzend rechtsgerichtete Skinheads den Club angreifen. Eine Handvoll Leute kann sich in einem Nebenraum verstecken, Mike und sein Bruder nicht. Frank Zerner wird vor dem Club so brutal zusammengeschlagen, dass er das Bewusstsein verliert. Als er später im Krankenhaus aufwacht, hat er einen gebrochenen Kiefer, einen geschwollenen Kopf und Abdrücke von Springerstiefeln im Gesicht. Sein Bruder Mike kann sich zunächst verstecken. Dann wird er ebenfalls bewusstlos geschlagen, anschließend kippen die Täter sein Auto auf ihn. Mindestens eine halbe Stunde lang muss er auf Hilfe warten. Eine Notärztin reanimiert Mike noch am Tatort. 6 Tage später stirbt er auf der Intensivstation. Eine Obduktion ergibt später, dass Mike Zerner sehr wahrscheinlich hätte gerettet werden können, hätte er nicht so lange unter dem Wagen gelegen. Erst eine Stunde später nach der Flucht der Täter erscheint die Polizei am Tatort. Mehrere Notrufe gingen in dieser Nacht ein. ZeugInnen berichten vor Gericht, dass sie an dem Abend einen Streifenwagen beobachtet hätten, der jedoch vorbeigefahren sei. Nach der Tat gibt der ermittelnde Staatsanwalt vor der Presse an, dass, so Zitat, keine politische Tat vorliegt. Als erster Tatverdächtiger wird am nächsten Tag der 22-jährige Peter A. festgenommen, der bereits wegen des Pogroms 1991 in Hoyerswerda vorbestraft ist. Kurz nach seinem letzten Verhör erhängt er sich in seiner Zelle. Neonazis machen anschließend einen Helden und Märtyrer aus ihm. Ein Gedenkkonzert findet ausgerechnet im Club Nachtasyl statt. Unter den Angreifern befanden sich noch mehrere Rechtsextreme, die ebenfalls 1991 beim Pogrom von Hoyerswerda dabei und bereits vorbestraft waren. Nur 12 der beteiligten Neonazis werden im Juli 1994 verurteilt. Die 19- bis 25-jährigen Täter erhalten Bewährungs- und Haftstrafen von bis zu 4 Jahren. Weil Polizei und Sanitäter erst eine Stunde nach dem Überfall am Tatort eintreffen, sind sie nach Auffassung des Landgerichts Bautzen mitverantwortlich für den Tod von Mike Zerner. Zwei abscheuliche Taten, die mittlerweile lange zurückliegen. Was bedeutet ein Mord durch Neonazis für die Angehörigen heute? Wie erinnern sie sich an jemand, der so brutal aus dem Leben gerissen wurde? Für den Bruder Frank Zerner und seine Mutter Gerda bleibt Mike der fröhliche junge Mensch von damals.
Ich muss sagen, Mike ist immer präsent. Lebenslustiges junger Mann war es ja noch nicht, 22 Jahre, der immer gut drauf war, hilfsbereit. Gegenüber der Familie, seinen kleinen Geschwistern, die sind gerne zu ihm gegangen. Er hat ja alleine eine Wohnung schon gehabt. Ne? Wenn ich irgendwelche Hilfe mal brauchte, war er da und umgedreht auf. Also es hat alles gut harmoniert.
Wir sind ja nur viel weggefahren auf Konzerte, wo alten, ja, ich sag mal Partyhai. Also der wollte seinen Spaß haben und hat uns keine Pflege was zu leiden getan. Ich hatte dann, glaube ich, auch schon eine eigene Wohnung und dann wird man halt zusammen abgesprochen. Wir fahren heute da und da hin und dann hat man Zeit. Hat seinen Spaß gehabt.
Katrin Kielke war selbst noch sehr jung, als sie mit 2 Kleinkindern plötzlich alleine dastand. Die Kinder ohne Vater, sie selbst ohne die festgeglaubte Stütze ihrer Familie.
Ein ausgeglichener Mann, ein ruhiger Mann. Nicht aggressiv, nicht bösartig oder so. Im Gegenteil, der war eigentlich eher der Ruhepol in unserer Familie. Und der war dann auf immer weg und das war schon heftig. Und daran denke ich oft. Ich sitze ganz oft und frage mich, was würde er heute sagen? Wie würde er aussehen? Wie wäre er heute? Also diese Fragen stelle ich mir oft. Und es gibt schöne Momente, wo ich glücklich darüber bin, dass ich die Zeit mit ihm hatte, aber es gibt auch andere Momente. Und die sind über die vielen Jahre geblieben.
Für die Kinder habe sie weiter funktioniert, erinnert sich die Mutter von Mike Zerner und auch die Frau von Timo Kielke. Sie hätten funktionieren müssen.
Ich kann gar nicht sagen, dass mir am Anfang was geholfen hat. Am Anfang wollte ich einfach nicht mehr leben. Und da einfach die Medikamente, dass ich es nicht getan habe. Und dann habe ich einfach funktioniert, weil bei kleine Kinder da waren. Nicht so bewusst, wie ich es heute ausspreche. Das war einfach, man hat es gemacht. Und ich glaube, es war auch so ein Stück wie Wegrennen. Wenn ich viel mache, viel aktiv bin, dann muss ich nicht viel drüber nachdenken. Hilfreich war es, dass die Kinder klein waren. Weil in dem Moment haben sie mich viel gebraucht. Das war das, was hilfreich war. Und natürlich die Nachbarn und Freunde, Familie, die in dem Moment da waren. Auch wenn sie heute mich nicht mehr in meinem Leben begleiten, waren sie damals sehr wichtig. Und ich denke heute noch manchmal drüber nach, eine Nachbarin, wie sehr die mir geholfen hat, obwohl wir eigentlich gar keinen engen Kontakt hatten. Und von Leuten, wo man es erwartet hat, dass da wenig Hilfe kam. Also auch wenig Verständnis. So dieses nach einem halben Jahr musste doch wieder funktionieren. Das wünschte ich mir mehr. Trotzdem weiß ich aus der heutigen Sicht, wenn man es sich selber erlebt, ist es auch schwer, das nachzuvollziehen, ne? Oder zu verstehen, was dann einem vorgeht. Und wenn Menschen immer sagen, Zeit heilt Wunden, das stimmt, also aus meiner Sicht nicht. Die werden nicht geheilt, man lernt nur damit zu leben. Ich hatte in dem Moment auch überhaupt keine Angst, obwohl sie die Täter noch nicht hatten. Darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Das kam erst viel später. Für mich war auch nicht bewusst, dass mein Mann tot ist, weil ich ihn ja nicht mehr gesehen habe. Ich habe immer noch gedacht, der lebt. Also dieses Annehmen, dass es so ist. Ich bin noch fremden Menschen hinterhergelaufen, weil ich gedacht habe, das ist er.
Ich möchte mich dem anschließen. Nach dem Geschehen konnte man es gar nicht begreifen. Man hat gehört und wahrgenommen, was passiert ist und musste dann reagieren. Dann war es ja auch so, dass viele Menschen, mit denen man eng befreundet war oder denen man auch oft geholfen hatte, die haben gesagt, wir kommen dann wieder, wenn es euch wieder besser geht. Da hat gesagt, dann brauchen sie auch nicht mehr zu kommen. Aber es waren auch Leute da, die man kannte, Hausbewohner. Damals hatte man ja noch nicht jeder ein Telefon, so wie heute. Die haben sich dann angeboten, dass man telefonieren kann, weil ja viel zu regeln, brauchte man nicht in eine Telefonzelle zu gehen, die damals noch überall standen, nicht. Dann habe ich ja, wie gesagt, gedacht, wenn ich das nicht schaffe, mich wieder da hinaus zu manövrieren, so schwer wie es auch ist, der was wird dann mit den Kindern? Das war so meine Inspiration, dass es muss klappen wieder, dann nicht trotz aller Dinge. Man nimmt das wahr. Das ist nun die Beerdigung, aber auch die Menschen, die einen umarmt haben und die gesagt haben, wenn du Hilfe brauchst, kannst du gern kommen und so nicht. Das hört man. Aber man kann das nicht so richtig verarbeiten erstmal. Das kommt dann später. Wir haben ja gleich neben dem Friedhof gewohnt. Nachmittag mussten sie dann die Ärztin holen und dann hat sie mir dann eine Spritze gegeben und Medikamente dann noch dagelassen und dann ging das dann wieder. Dann konnte ich mich wieder sammeln und wieder. Es war alles, als wenn so alles über einen einstürzt. Das kann gar nicht sein. Und dann, wenn man sich ein Weilchen hingesetzt hat und geschlafen habe ich ja so gut wie monatelang überhaupt nicht. Und dann saß ich mal auf dem Stuhl und dann neben mir den Wecker, damit musste ich ja dann wieder arbeiten gehen. Aber von den Leuten rundherum kam wenig an Teilnahme. Die gefragt haben, wie ist es nun, was und so, ich war neugierig. Sagen wir mal, von 100 Leuten waren 90, die wollten nur wissen. Die 10, die wirklich gesagt haben, mit, wenn du Hilfe brauchst oder mal irgendwo hin musst, ich fahre dich oder so, die gab's auch. Das will ich gar nicht sagen, nicht? Aber zum großen Teil haben die meisten gedacht, Gott sei Dank, dass mir das nicht passiert ist mit meiner Familie.
Unter den Jugendlichen war es vermutlich der Freundeskreis, der Frank Zerner unterstützt hat. Vermutlich, weil Frank sich selbst nicht daran erinnern kann. Nach dem brutalen Angriff leidet er an einer Amnesie, einem vollständigen Gedächtnisverlust. Die Tat und auch die Zeit 2 Jahre danach sind wie ausgelöscht. Auch etwas anderes kehrt nach dem Angriff zurück. Sein Stottern. Schon als Kind war er deshalb in Behandlung. Bis heute vermeidet er zudem große Menschenmengen, Stadtfeste und ähnliche Veranstaltungen.
Ich habe bis 94, 95 Blackout. Also ich weiß fast gar nicht mehr. Also ja, einzelne Bilder, die ich immer nicht zeitlich zu sortieren kann. Also was ich sagen kann, ich habe Musik gemacht, so Metal, und was soll ich sagen? Ja, ich denke mal, durch Freundeskreis, ich habe die Zeit, ich habe alte Videos mal gesehen zu der Zeit. Ich habe kein gerades Wagner rausgekriegt und also mir ist auch keiner doof gekommen im Freundeskreis, und dadurch ist es vielleicht peu à peu über die Jahre besser geworden. Ich habe viel mitgekriegt, manchmal, dass viele dachten, ja, es waren eh nur ein paar scheiß besoffene Hippies da, was sind die auch da, warum kriegen die da und bleiben nicht zu Hause, so nach dem Motto. Ist mir ein paar Mal der eine oder andere quasi gekommen, aber ja, ich habe mittlerweile auch so eine Leck-mich-am-Arsch-Stimmung, diese sogenannte bürgerliche Gesellschaft kann mich, und zwar jeder. Wie gesagt, Freundeskreis und die Musik halt so, dadurch konnte man vielleicht seinen Frust, schlechte Laune und was man halt so alles hatte. Also ich war Sänger, ich habe mächtig gebrüllt, also und dadurch vielleicht ging es dann nach und nach, und eine Zeit lang habe ich auch ganz schön viel gesoffen, muss man mal so sagen. Dann habe ich auch mit Saufen oft gehört irgendwann, und dann ging es immer besser. Wie gesagt, wenn ich jetzt einen Lebenslauf schreiben müsste, was war 94, war ich arbeiten? Ja, nein, weiß ich nicht. Also manche Sachen weiß ich jetzt durch die Videos von Kumpels, die eine Party aufgenommen haben, da weiß ich, da saß ich, aber wissen tue ich davon nix.
In den 1990er Jahren wurden Angehörige von Todesopfern rechter Gewalt in fast allen Fällen allein gelassen, ohne psychologische Unterstützung, ohne Betreuung, oft auch ohne verlässlichen Zugang zu Informationen zu den juristischen Möglichkeiten oder zur Tat selbst. Strukturen, die Hinterbliebene hätten auffangen oder begleiten können, gab es zu der Zeit in Ostdeutschland nicht. Die einzige Organisation, die überhaupt Unterstützung bot, war der Weiße Ring. Das ist eine zivilgesellschaftliche Hilfeeinrichtung für Kriminalitätsopfer. Auch unsere GesprächspartnerInnen fühlten sich alleingelassen. Gerda Zerner hätte sich vor allem Unterstützung von ihrer Arbeitsstelle gewünscht. Doch dort sah man die Arbeit selbst als Ausweg aus der Trauer.
Im Kindergarten, das war wie so ein Job. Da gab es auch keine Psychologen oder sonst was. Am besten arbeiten, arbeiten, nochmal arbeiten, und dann klappt das alles schon, wurde denn von manchen gesagt. Die Ärztin hat gesagt, am besten ist arbeiten, dann kommt man nicht zum Nachdenken. Da hat mir Urlaub genommen, erstmal, den ich hatte. Krankgeschrieben hat mich niemand. Wo die Zeit dann des Urlaubs vorbei war, dann bin ich wieder arbeiten gegangen. Und das war die schlimmste Tortur, denn im Kindergarten da, kann man sich vorstellen, die Kindergruppe da dann fröhlich und die Kinderlieder singen und alles. Und am liebsten wäre man draufgelaufen.
Was Gerda Zerner beschreibt, ist ein Zustand zwischen Schock, funktionieren müssen und völliger Erschöpfung, ohne Zeit zum Trauern, ohne Rückzugsmöglichkeit. Diese Erfahrung teilen viele Hinterbliebene. Katrin Kehlke hatte sich vor allem eins gewünscht: Unterstützung, auch und gerade für ihre Kinder. Nach dem gewaltsamen Tod ihres Partners blieb ihr kaum etwas anderes übrig, als irgendwie funktionieren zu müssen. Sie versorgte ihre Kinder, so gut es ging, aber für Nähe, Trost oder emotionale Wärme fehlte ihr schlicht die Kraft. Diese Form der Überforderung ist typisch für Menschen, die ein traumatisches Ereignis durchleben. Der Körper funktioniert, aber seelisch ist man wie betäubt. Für Kinder ist das besonders schwer, denn gerade in so einer Ausnahmesituation bräuchten sie Halt, Sicherheit und Zuwendung. Der Verlust ihres Vaters hat Spuren hinterlassen, bis heute.
Mir hat eigentlich so ein Stück die Unterstützung auch für die Kinder gefehlt, obwohl es dann losging mit Ausbildung und alles. Also wir haben ja finanziell gar keine Unterstützung gekriegt. Mein Sohn hat weder Ausbildungshilfe noch Halbwaisenrente noch überhaupt Geld bekommen, als er sein Fernstudium gemacht hat. Weil jeder hat es eigentlich auf den anderen geschoben. Jeder hat gesagt, der müsste vom Amt kriegen. Der Nächste sagte, nee, der muss von seiner Halbwaisenrente kriegen und so. Zum Schluss hat er da gar kein Geld bekommen. Und das fand ich schon sehr schlimm, weil ich selber im Sozialen arbeite und sitze dann da und kann meinen Kindern nicht helfen. Das hat sich ja heute zum Glück so gewandelt. Genauso mit Psychologen, wenn ich dran denke, mit der Reha, wo ich da zur Kur wollte, da hieß es, na, dann soll ich die Kinder ins Heim geben, wenn ich zur Kur fahre. Und dann fahren die Kinder, wenn ich wieder da bin. Alles so eine Sachen. Und ich war sehr unerfahren und habe dann immer gesessen und gedacht, hä, wie geht das? Kann ich doch nicht machen. Also mir taten so ein Stück die Kinder leid, weil die eigentlich gar keine Hilfe hatten und ich selber nicht in der Lage war, seelisch auch für sie da zu sein. Und die Spuren sieht man bis heute. Ich weiß, dass es da heute schon andere Hilfen gibt. Und ich finde es gut, dass sich das schon entwickelt hat. Trotzdem finde ich es wichtig, nicht nur das erste halbe Jahr, sondern wirklich einen längeren Zeitraum. Weil das ist nicht im halben Jahr vergessen oder in einem Jahr. Also die Spuren, wie gesagt, sieht man bis heute. Ich sitze dann schon und bin manchmal traurig, wie es sich entwickelt hat. Ich weiß aber, dass ich von außen wenig Hilfe hatte, weil das war die Wendezeit. Die Menschen waren sehr unbeholfen in dem Ganzen. Und heute wünschte ich mich jetzt manchmal mit den Kindern ein bisschen anders geschafft, dass für sie der Weg auch leichter gewesen wäre.
Auch Polizei und Staatsanwaltschaften waren nach der Wende im Umbruch. Zu wenig Präsenz, kein Schutz für die Betroffenen und immer wieder das Bestreben, die politische Motivation der Täter zu verharmlosen oder ganz zu ignorieren. Für die Hinterbliebenen und Überlebenden rechter Gewalt war und ist das doppelt belastend. Denn wer erlebt, dass der Staat das Ausmaß der Tat nicht anerkennt, fühlt sich nicht nur alleingelassen, sondern oft auch in seinem Schmerz delegitimiert. Auch aus diesem Grund unterstützen spezialisierte Beratungsstellen wie die Opferperspektive nach einem rechten Angriff.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war entsetzt, wie da vorgegangen wird. Dann saßen die Angeklagten da, 12, und die hatten Polizisten da vor sich zu stehen und wir auf der anderen Seite. Wir als Nebenkläger, die Rechtsanwältin, da war der Gutachter und deine Assistentin. Und wir hatten ja in jedem Monat ungefähr 2 bis 3 Prozesstage. Dann haben die wieder Theater gemacht, die Angeklagten da. Dann haben die Boss wieder unterbrochen und die Verteidiger, die haben dann sich da wieder eingemischt. Ich fand das unmöglich, das Vorgehen. Bis der Gutachter gesagt hat, wenn das war ein alter Mann, der war schon über die 70, und der hat gesagt zu dem Richter, wenn Sie sich nicht bald anders benehmen, dann erwirke ich, dass Sie abgelöst werden. Ja. Von dem ganzen Prozessgeschehen, die waren nur darauf bedacht, die hatten ja den Aussagen von Mitarbeitern des Jugendamtes, die Wendezeit war schuld, wie sie aufgewachsen sind und dass sie keine guten Möglichkeiten hatten, Berufsfindung und alles sowas. Und das haben die vorgebracht. Die Frau konnte mich nicht angucken. Die hat immer dann so geguckt. So, und in der Pause habe ich sie dann gefragt, ob sie das auch so denken würde, wenn es um ihren Sohn gehen würde. Und dann ist er rausgelaufen. Die waren alle unter einer Decke da.
Über das Verhalten des Richters, des Staatsanwaltes und der Verteidiger der Täter ist Mikes Mutter bis heute entsetzt. Die Beschuldigten konnten sich ohne Sanktion über die überlebenden ZeugInnen lustig machen. Immer wieder wurde versucht, diese als unglaubwürdig hinzustellen. Auch Frank Zerner musste mehrmals vor Gericht aussagen.
Einmal, zweimal musste es der Zeuge aussagen. Und da haben wir noch vorher mit der Rechtsanwältin gesagt zu dem Richter, dass er stottert und dass sie ihm Zeit geben, wenn er angesprochen wird, dass er antworten kann. Und was machen die? Fragen gleich und hat es zu tun, eben sich zu sammeln und zu antworten. Die Angeklagten drüben, die fingen an zu lachen und alles sowas. Und es haben die nicht Maßnahmen ergriffen, dass die sich diszipliniert verhalten. Nicht? Und dann musste es ja nochmal kommen. Dann hat der Richter gesagt, ja, wenn sie nicht reden können und wollen, dann müssen sie eben noch kommen. Und nicht nur mit dir, mit an, die aussagen sollten, die haben sie dann runtergeputzt und 10-mal gefragt, immer von der anderen Seite.
Für Katrin Kielke verlief die Zeit danach anders. Sie hat die Verhandlungen gegen die Mörder ihres Mannes nicht im Gerichtssaal verfolgt.
Ich war nicht beim Prozess, aber ich gar nicht in der Lage war. Ich wollte den Leuten auch nicht gegenüberstehen, weil ich nicht wusste, wie ich da reagiere. das Urteil, also mit dem Jugendschutzgesetz, also ich arbeite ja selber in der sozialen Branche, also mit 18, 19, denke ich, sollte ich wissen, was ich tue. Und für mich, also was ja mal gesagt wird, die sind nicht voll straffähig, das sehe ich nicht so. Die Täter waren ja auch alle ziemlich jung, da war nur einer, der 21 war, der konnte voll belangt werden, der hat auch die 10 Jahre gekriegt. Ich glaube aber, dass im Gefängnis überhaupt so eine Verurteilung, ich weiß nicht, ob das gut ist. Also ich bin ja nach so vielen Jahren so zwiegespalten, ob das überhaupt was bringt. Für mich ist immer die andere Seite, dieses Arbeiten mit den Menschen zu gucken. Denn ich habe nicht das Recht, jemanden zu töten. Nie. Egal wie es ist, das Recht hat niemand. Trotz alledem, ich sage, heute sehe ich es ein Stück anders. Damals war ich einfach wütend und enttäuscht und traurig und da war auch wieder sehr viel Wut mit im Spiel. Das ist weg bei mir. Ich denke immer, was lernt die Gesellschaft daraus? Und wenn ich heute die Zeit sehe, wenn ich die Wahlen gesehen habe, dann denke ich, das ist nicht wirklich anders. Also die Jugend wird sehr doll allein gelassen mit ihren Gedanken, mit ihren, wie sie sind. Aus meiner Sicht bekommen immer die Hilfe, die eigentlich schon Hilfe haben. Die, die wirklich Hilfe brauchen, die bekommen wenig aus meiner Sicht. Und damals zur Wendezeit war das ja ähnlich, dass viele junge Menschen alleine gelassen wurden. Das rechtfertigt lange nicht eine Tat und auch nicht den Mord. Also ich habe heute eine andere Einstellung wie damals. Und ich glaube, kein Gefängnis der Welt kann das wieder gut machen. Also ich habe immer gedacht, mein Mann kommt eh nicht zurück. Was ich schlimm fand, dass man als Angehörige eigentlich gar keine Chance hat. Ich hatte gar keine Chance. Ich war mich auferkundigen. Als Nebenkläger, wo nichts ist, kann man nichts holen, hat man mir gesagt. Und ich hätte eigentlich zu dieser Zeit damals eine finanzielle Unterstützung gebraucht, weil eine Lebensversicherung nichts ist in Kraft getreten, weil die Sachen nicht erfüllt waren. Also ich weiß noch, bei der Lebensversicherung, die musste 11 Tage sein, 9 Tage war sie erst. Und somit war ich eigentlich finanziell ständig da. Ich hatte gar keine Zeit, über diese Sachen mir Gedanken zu machen, weil ich musste Geld verdienen. Ich musste gucken, dass wir um die Runde kommen als Familie. Und ich habe dann halt auch die Nachtzeitung ausgetragen. Da hat keiner gefragt, was, die Frau muss ja die Kinder alleine lassen. Das waren alles so Dinge, die ich heute sehe und ich glaube, in vielen Familien ist heute manchmal noch so. Und ja, das sind so Sachen, wo ich denke, also ich hatte gar keine Zeit, mir Gedanken zu machen. Und keiner kann in den Kopf des anderen reingucken. Und ich glaube auch ganz fest, dass keiner damit klarkommt, wenn er jemanden umbringt. Also ich glaube es nicht. Wir wissen es nicht, wir können nicht reingucken in die Köpfe. Und ich habe auch nicht mehr verfolgt, wo die jetzt leben, die Leute. Also die anderen haben es mir dann so eigentlich immer zugetragen, ne? Weil im Grunde genommen war es mir dann irgendwann auch egal, weil mein Mann kommt nicht zurück. Egal, was jetzt passiert, egal, welche Urteile gesprochen werden, er kommt nicht zurück, er ist nicht mehr da. Und das ist eigentlich das, was ich so schlimm fand, dass ein junger Mensch aus dem Leben gerissen wird, der hat nichts getan und ist einfach nicht mehr da. Und da habe ich gesagt, da kann eigentlich gar kein Urteil der Welt das wieder gut machen.
Auch im Prozess nach dem Tod von Mike Zerner geht es immer wieder um Erklärungen, die jenseits der politischen Motivation der Täter gesucht wurden. Mit welchem Gefühl hat seine Mutter den Gerichtssaal verlassen?
Das kann nicht wahr sein. 5 haben 3 Jahre, 3 Monate gekriegt. 2 haben 4 Jahre gekriegt, weil sie volljährig waren schon. Die anderen waren noch jugendlich. Und 3 haben Bewährungsstrafen gekriegt. Die haben wir dann immer differenziert, was jeder gemacht hat, so an Mike und so, ne? Und die das Auto auf ihn gekippt haben und bewusst in Kauf genommen haben, dass er dabei stirbt, die waren dann die Haupttäter, nicht? Und das war dem Gericht 4 Jahre wert, weil sie ja betrunken waren, weil sie ja schlechte Startmöglichkeiten hatten ins Leben, ins Berufsleben, weil sie in einer Plattenbauweise da wohnen. Da habe ich gesagt, na, das war doch bei uns im ganzen Gebiet so. Da hätten die ja alle straffällig werden müssen, nicht? Das kann nicht sein. Das war 91, da haben sie doch da mit die Asylantenheime da. Und dann haben sie den Rechten da, die wollten sie wieder auf den rechten Weg bringen, haben sie da sehr viel Gelder investiert, um die wieder zu resozialisieren, heißt es, glaube ich. Und hat aber nicht funktioniert. Und aus diesem ganzen Sumpf, sage ich jetzt mal, sind dann solche Machenschaften entstanden. Sind da hingekommen, wollten da Unruhe stiften, weil ihr ein Konzert da hattest. Und dann haben sie die dann überzeugt zu gehen wieder. Und das lief dann soweit ruhig, wo dann Feierabend war. Ihr hattet eingeladen, dann sind die gekommen. Von allen Seiten muss man sich vorstellen, so ein Wohngebiet, wie es eben so ist, dann dazwischen dieser Club. Und dann haben sie die Alimente gekriegt haben, den haben sie dann Fehler gemacht. Welche sind gelaufen, um die Polizei zu holen. Die kamen gefahren und die sind nicht hingekommen. Die sind rundherum gefahren, wieder weg. Und dann nach 20 Minuten sind sie hingekommen. Da war auch der Notdienst und Krankenauto alles schon da. Und da ist eine halbe Stunde vergangen. Da war es zu spät. Er hat noch gelebt, aber dann ist er an den Folgen verstorben.
Anlässlich des 30. Todestages von Mike Zerner fand am 25. Februar 2023 eine Gedenkkundgebung am ehemaligen Konzertclub Nachtasyl in Hoyerswerda statt. Etwa 50 Menschen erinnerten an Mike und alle anderen Opfer rechter Gewalt. Auch seine Mutter und sein Bruder waren bei dem Gedenken dabei.
Ich muss sagen, ich war sehr angetan bei der Gedenkfeier, die Musik, die Rede und alles. Die Leute, die da waren, die alle kommen, um an Mike zu erinnern. Das tat mir gut. Die sind ja alle, fast alle später geboren gewesen. Einige waren ja auch dabei gewesen.
Die auch dabei waren, den Abend. Die werden so, ja.
Ja, und die haben sich dann vorgestellt und wir haben gesprochen und war so, als wenn mir das dann gut tat, dass so etwas stattfindet und war ja auch sehr viel Arbeit, was sie dort investiert haben. Ich fand das sehr gut, ja. Dieses Jahr waren wir ja eine kleinere Gruppe, haben wir Blumen dahin, dort am Ort des Geschehens, nicht? Und es war wie, als wenn man so zusammenkommt mit Leuten, die man gut kennt und die ein Gutes tun wollen, so. Dass noch Leute, die dann später geboren sind, das auch noch wieder weiterführen, damit sowas nicht mehr passieren kann. Das hätte Mike sich nie träumen lassen, dass sowas passieren kann, nicht?
Katrin Kehlke ist in der Frage des öffentlichen Gedenkens zwiegespalten, wie sie sagt. Die Ausstellung der Opferperspektive Kein schöner Land, die an die Todesopfer rechter Gewalt in Brandenburg erinnert, ist für sie ein gutes Beispiel. Für jede Person, an die erinnert wird, gibt es eine eigene Tafel.
Ich finde das Gedenken mit den Tafeln so, das finde ich cool. Und wenn Klassen dorthin kommen, finde ich es wichtig, dass sie gut aufgeklärt werden, gut abgeholt werden, weil man nie weiß, ob es Verwandtschaft ist, wenn da Menschen hinkommen. Viel, viel Aufklärung, dass man wirklich den jungen Menschen das Bewusstsein mitgeben kann, dass sie nicht erst gar nicht in so eine Probengelle kommen. Deswegen finde ich das mit den Tafeln dann so gut, dass man wirklich Klassen abholt und dann sieht, was da passieren kann. Sowas finde ich gut, weil ich habe ja selber Kinder, die erwachsen sind und die jetzt sagen, na Mutti, also man merkt, dass das schon so wegrutscht, ne? Und irgendwann meistern sie ihr Leben und gehen ins Leben und dann ist das nicht mehr so präsent. Die Person. Mhm. Das ist ja, weil wir betroffen sind, ist das für uns sehr präsent.
Ja.
Aber für Fremde ist das nicht unbedingt ein Thema. Bin in den Jahren jetzt ein bisschen zwiegespalten. Also erinnern ja, aber ob es unbedingt die Person sein muss, frage ich mich manchmal, weil wir hatten in Senftenberg auch sowas, da wollten sie auch im Namen von meinem Mann was tun und ich hatte dann gemerkt, die jungen Leute kannten die Geschichte eigentlich fast gar nicht. Und dann finde ich es erinnern nicht so gut. Ich finde so wie jetzt, wenn dann Leute sich treffen und gemeinsam trauern, dass es so ist, sowas ja, aber nicht um selber sich damit zu schmücken und selber so ein bisschen ins Rampenlicht zu kommen. Weil gegen rechte Gewalt vorzugehen, finde ich generell wichtig. Na, und ich weiß nicht, ob man da unbedingt den Namen dafür braucht.
Rechte Gewalt hat immer wieder den Tod von Menschen billigend in Kauf genommen. Es ist kaum ermessbar, was der Verlust von geliebten Menschen den nahen Angehörigen, Freundinnen und Bekannten abverlangt und welche Belastungen auch noch Jahrzehnte später bestehen. Das war eine weitere Folge der Podcast-Reihe Brandenburger Baseballschlägerjahre, Gespräche über Rassismus, rechte Gewalt und Solidarität. Gerade weil wir uns heute dem gewaltsamen Tod durch Neonazis, einem besonders schwierigen Thema, zugewandt haben, bedanken wir uns sehr bei unseren InterviewpartnerInnen Gerda und Frank Zerner und bei Katrin Kehlke für ihre Offenheit. Wir sagen Danke für die Bereitschaft, ihre persönlichen Erfahrungen und oft auch schmerzlichen Erlebnisse mit uns zu teilen. Ein besonderer Dank geht auch an Heidi Damm für die Recherche und das Interview. Vielen Dank auch an Judith Porath von der Opferperspektive für ihre Mithilfe. Und die erwähnte Ausstellung zu den Todesopfern rechter Gewalt in Brandenburg kann über den Verein für eigene Veranstaltungen angefragt und ausgeliehen werden. Neben den Tafeln kann auch pädagogisches Begleitmaterial bereitgestellt werden, um noch so in vielen weiteren Orten dieses Thema in Erinnerung zu halten. Das war die mittlerweile 8. Podcast-Folge. Empfehlt und verbreitet uns gerne weiter. Zu finden sind alle bisherigen Folgen auf den Webseiten www.aktionsbündnis-brandenburg.de, Aktionsbündnis in dem Fall mit UE und mit Bindestrich dazwischen, oder www.opferperspektive.de oder auch per Suche in den gängigen Podcast-Portalen mit den Begriffen Baseballschlägerjahre und Brandenburg. Das Musikstück hier zum Podcast kam von Makai Beats und heißt Too Much und wird unter einer freien Creative Commons Lizenz verbreitet. Unter Mikrofon verabschiedet sich jetzt Stefan Tenner. Danke fürs Zuhören.